Ich bete noch mit uns. Jesus, Leben ist so intensiv wie dieser Gottesdienst, lieber Herr. Danke für diese wunderschöne Sommerzeit. Danke für Ferien. Danke für deine Schöpfung, für all das, was wir erleben dürfen. Du siehst die Nachrichten, die auch an Schwerem in unser Leben gekommen, auch in diesem Gottesdienst. Wir segnen Sascha, segnen Marion in dem, was sie gerade bewegt. Lege deinen Namen auf sie, tröste und heile. Danke für diese so intensive Zeit mit dir gerade, aus der wir kommen. Danke, dass du uns einlädst, jeden Einzelnen an dein Herz zu kommen. Das Herz der Anbetung. Du, Jesus. Danke für dein Wort, das du austeilen willst. Danke für die Kinder, die da sind. Übersetzt du das? Danke, dass wir jetzt alles ablegen dürfen, bei dir frei werden dürfen. Und schenk du das, dass wir aufnahmefähig sind für das, was du uns jetzt zu sagen hast. Vielleicht nur ein Wort, vielleicht nur ein Satz. Danke, dass du da bist durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Ja, guten Morgen auch von mir, auch an den Bildschirmen, da wo ihr gerade seid. Die Zuschaltung beim letzten Gottesdienst, die sind durch die Decke gegangen und ich freue mich, wenn ihr zuhört und wenn aus Freunden dann auch aus Gästen Freunde werden und wenn wir uns hier sehen. Das Geheimnis Israel, der zweite Teil. Letztes Mal haben wir mehr die Vergangenheit betrachtet, den prophetischen Hintergrund im Alten Testament für die Entstehung Israels. Ich habe euch diese Folie hier mitgebracht, diese drei Rückführungen, die im Alten Testament schon angekündigt waren, erst durch Mose, dann nach der babylonischen Gefangenschaft und in unserer Zeit, die dritte Rückführung, 48, die letzten 70 Jahre mit Israel. Aus Ägypten, und wir haben so viele prophetische Ankündigungen, können wir das ein bisschen wegmachen? Ja. Außerdem dann, das ist ja auch wichtig, der völkerrechtliche Hintergrund für Israel, das müssen wir einfach in unserer Zeit wissen, wenn es zum Thema Israel kommt, die Existenzberechtigung für den politischen Staat. Nicht nur das Religiöse, sondern auch das Völkerrecht durch die UNO nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Balfour-Erklärung, waren so, ihr könnt das nochmal nachlesen, es gab so viele Reaktionen das letzte Mal, von daher habe ich ein paar Skripte draußen hingelegt. In den letzten 70 Jahren sind tausende Juden zurückgekommen nach Israel. Alttestamentliche Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen. Wir können das nachvollziehen. Und gleichzeitig, und als Christen müssen wir diese Spannung aushalten, gleichzeitig bei aller Faszination sind eben andere geflohen. Und es gibt eben dieses Problem, dass wir auf Seiten der Palästinenser über 5 Millionen Flüchtlinge haben in den riesen Flüchtlingslagern in der Westbank, in Jordanien, umliegenden Ländern. Und das ist einfach ein großes humanitäres Problem, wo die Religionen mittendrin sind. Und als Christen sollen wir versöhnen und nicht einseitig werden. Und deshalb gilt unser Gebet allen. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass unsere FSJler mal, dass wir einen senden in ein Flüchtlingslager im Libanon, der ein Jahr lang unter den Libanesen dort, oder den Palästinensern im Libanon seinen Dienst tut. Und gleichzeitig einen FSJler, der in Jerusalem unter den Alten und Kranken von Holocaust-Geschädigten einen Dienst tut. Das wäre mal was. Ja, so beides zusammen. Ich kann dem jetzt nicht allen gerecht werden, ich will es nur nicht verschweigen. Wenn wir für Frieden in Jerusalem beten, dann beten wir eben für Frieden in ganz Jerusalem und nicht nur für die Juden. Und wir wissen, nur Jesus, der Messias, der Friedefürst, der Retter, kann Frieden bringen. Zuerst in mir, in meiner kleinen, aufgewühlten Seele. Und dann auch in meinem Umfeld und dann auch für Israel und für die Palästinenser. Und es fängt damit an, dass er in meinem und deinem Herzen ankommt. Und heute wäre eine tolle Möglichkeit, wenn du Jesus nicht kennst, Jesus in dein Herz einzulassen. Den Messias, der Friede führst, der Friede macht in all unseren Denken und Herzen. Im Advent plane ich noch eventuell mal gucken, was kommt, noch eine dritte Predigt zum Thema. Dann wird es um einen Ausblick gehen über das Prophetische nach vorne hin, dass wir mal in Sacharja und in Hosea schauen und dann auch die neue Entwicklung in Israel betrachten.
Was passiert da eigentlich an Bekehrungen unter Juden? Ich liebe diese Zahlen. Ich liebe, weil da Menschen dahinter stehen. Jede einzelne Zahl ist ein Mensch. Und gibt es vielleicht sogar Gemeindegründungen in Israel? Wenn Leute sich bekehren, dann führt das ja zu Gemeindewachstum. Ja? Wir haben jetzt gerade gestern die Zahlen gehört. In Deutschland ist das bisschen, scheinbar geht ein bisschen zurück. Aber es werden in unserem Land auch neue Gemeinden. Und wie ist das in Israel? Werden dort neue Gemeinden gegründet? In unserer Zeit erfüllt sich Prophetie vor unseren Augen. Wie ist das? Das ist ja eines meiner Hobbys. Man muss forschen, wie geht's voran mit dem Reich Gottes in Israel. Verfolgt das mal auf der Ankündigung, auf der Homepage. Man kann uns ja verfolgen und schaut mal. Wenn ich heute über dieses Israel nochmal, über dieses Thema noch einmal predige, dann deshalb, weil ich den Eindruck habe, ich habe mir das irgendwie nicht ausgedacht. Vor 4 Wochen hätte ich mir das nicht denken können. Aber es gab in den letzten Wochen etliche Impulse dazu, wo ich nicht drum herum kam. Dazu gehört der zunehmende Antisemitismus in unserem Land. Aber auch Äußerungen von Einzelnen von euch. Es gab einige Zeitungsartikel und so weiter und so fort. Und ich predige ja in den Ferien immer nach dem Thema Ferienzeit um. Keine Ahnung, was dann kommt. Ferienzeit um. Und dieses Jahr immer, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und darüber zu predigen, und betrachtet es einfach mal als einen kleinen Versuch meiner Weiterentwicklung. Und wenn euch irgendwas nicht passt, dann sagt er einfach, er konnte es nicht besser. Er war bemüht, okay? Er war stets bemüht. Also, Israel Teil 2. Israel ermöglicht uns einen Blick hinter die Kulissen von Gottes Handeln. Israel ist dazu da, dass Gott uns lehrt und zeigt, wie er ist, über Gott, über sein Wesen und sein Wort. Wir sehen die Kulissen wie bei einem Theater, aber erkennen daran die Handschrift Gottes, des Autors. Und ich möchte euch heute Morgen 2 Kulissen zeigen und mit euch, wie bei so einer Sommerführung, hinter die Kulissen schauen, was steht vorne drauf und was ist dahinter, hinter der Kulisse. Und auf der einen Kulisse steht Israel, das auserwählte Volk. Frage, ist das nicht parteiisch? Ist es nicht einseitig? Warum ausgerechnet die? Und die zweite Kulisse heißt die Archäologie. Die ist ja auch mega interessant und gerade in den Ferien kann man ja mal ein bisschen was anderes machen. So, lasst euch mal drauf ein. Zur ersten Kulisse, auf der vorne drauf steht die Sonderstellung Israels, das auserwählte Volk. Dazu eine kleine Vorbemerkung. Wenn wir in Deutschland heute über Antisemitismus reden, dann ist er zunehmend sehr differenziert motiviert. Und das müssen wir wahrnehmen. Ja? Da ist zum einen der klassische Rechtsextremismus, der diesen Judenhass widerspiegelt, wo wir aufpassen müssen als deutsches Volk, dass wir nicht wieder in unsere Geschichte hineinkommen. Nach wie vor sind laut Polizeibericht etwa 90% der antisemitischen Straftaten in unserem Land aus diesem Milieu oder aus diesem Gedankengut gespeist. Und dann haben wir es mit jungen Menschen zu tun, vor allen Dingen aus der arabischen Kulturkreis heraus, wo das Feindbild der Juden früh in die Erziehung mit eingeflossen ist. Das hat aber ganz andere Wurzeln. Das hat eher biografische Wurzeln. Und je nachdem, wer vor dir steht oder ob du selber betroffen bist, musst du dir auf die Spur kommen, auch bei diesem Thema. Ja? Dem ist etwas anders zu begegnen als dem in unserem Kulturkreis erschreckend beheimateten nationalsozialistischen Gedankengut. Haben wir es mit Menschen aus dem arabischen Raum zu tun, dann gilt es im Gespräch vor allen Dingen, die völkerrechtliche Grundlage für Israel zu legen. Das, was wir das letzte Mal entfaltet haben, dass Israel wirklich auch von der UNO her völkerrechtlich ein Recht hat, in diesem Land zu wohnen. Genauso wie wir ein Recht haben in diesen Grenzen, in denen wir jetzt wohnen. Und wir haben nicht mehr als Deutsche das Recht, in den Gebieten vor dem Zweiten Weltkrieg zu wohnen. Das ist völkerrechtlich so geklärt. Deshalb kannst du ein Recht auf dein Grundstück haben oder auf wir als Gemeinde. Wir dürfen hier so sein. Und genauso darf Israel da sein. Und das gilt es eben vor allen Dingen bei Menschen aus dem arabischen Raum einfließen zu lassen. Nicht hartherzig, aber Balfour-Erklärung, UNO-Resolution, so Stichworte, die man einfach mal ganz entspannt einfließen lassen will, wo man sicher sein ist. Nicht nur religiös. Haben wir es aber mit nationalsozialistischem oder rechtsextremen Gedankengut zu tun, müssen wir eben auf das eingehen, was heute kommt. Diese Auserwählung Israels. Oh! Ja, dann ist hier liegt eine Wurzel für rechtsextremes Denken. Ein Hass, der auf einem falschen Verständnis von Erwählung kommt. Und natürlich gibt es Koalitionen zwischen den beiden. Ja, zum Beispiel auch bei der Israel-Boykott-Bewegung BDS. Da geht es um den Boykott von Israel, Desinvestitionen von Israel und Sanktionen. Im Dritten Reich hieß es, kauf nicht beim Juden. Heute heißt es, kauf nicht bei Israel. Klammer zu. Soweit mal ein paar Vorbemerkungen zu dem Thema. Jetzt gehen wir mal, schauen wir uns diese Kulisse an. Israel, das auserwählte Volk, und schauen hinter die Kulisse. Einfach um Sprache zu finden für uns selbst. Wie geht es dir damit, dass Israel das auserwählte Volk ist und Deutschland nicht? Wie geht es dir damit? So? Wie denkst du darüber tief in deinem Herzen? Wisst ihr, mir ist das in der Vorbereitung so wichtig geworden. Wir können ja über unsere Gesellschaft reden, aber wie geht es eigentlich? Wir sind ja Teil der Gesellschaft. Wie geht es dir mit dem Thema? Bist du betroffen? Und das ist ein zutiefst menschliches Thema. Und dann muss ich mich erst einmal stellen. Ich will diese Begriffserklärung, der ich mich jetzt nähere, mit einem kleinen Bild vorausschicken. Ich weiß nicht, wann ihr gelernt habt, Schuhe zuzubinden. Ja? Mein Vater ist diese Woche verstorben und da kommen viele Erinnerungen. Und eine Erinnerung, so klein, ganz lächerlich eigentlich, ich musste mich erinnern, als klein Markus beigebracht bekommen hat, von seinem Vater die Schuhe zuzubinden. Mein Vater ist ganz willkürlich ans Schuhregal gegangen und hat einen Schuh rausgenommen. Ja? Schuhe zubinden. Ihr wisst ja, wie das geht, ne? So kann man ja so einem Kind zeigen. Mein Vater hat so einen Schuh rausgenommen, aus dem Schuhregal, ganz viele, wir waren zu siebt zu Hause und ihr könnt euch vorstellen, es sah nicht so geordnet aus wie in diesem Bild. Das ist nicht von uns zu Hause, dieses Bild. Ja, sieben Personen, ja, und wir waren ja Landwirtschaft und keine Ahnung was. Und dann hat mein Vater, mein Bruder und mich genommen, setzt euch mal hin, und dann hat er das gezeigt, wie das geht, und hat dann gefragt, alles kapiert? Ja, machen. Und dann mussten wir diesen Schuh nehmen, auch nicht dieser, es war ein anderer. Und an diesem Schuh hat er uns dann gelehrt, Schuhe zuzubinden. Ja? Was will ich deutlich machen mit diesem Bild? Mein Vater hat eben einen Schuh ausgewählt und dann hat er an diesem Schuh etwas erklärt. Und genau das Gleiche macht Gott mit Israel. Jetzt haben wir auf diesen Wörtern ganz, ganz viel, viel Schutt liegen. Ein auserwählter Schuh. An diesem Schuh, the one and only, hat mein Vater mir das Schuhwein. Wow. Und alle anderen Schuhe rufen, nimm mich. Nein, es ist einfach ein Schuh. Ein Schuh. Ist er jetzt besser als die anderen? Nein. Ist er schlechter als die anderen? Nein. Er ist ein Schuh. Ja. Auserwählt. Was kommt dir, wenn du dieses Wort hörst? Auserwählt. Wozu? Auserwählt. Die Schuhe, die mein Vater ausgesucht hat, die haben genauso gestunken wie die anderen auch. Ja. Und das Gleiche, und dabei bin ich nicht antisemitisch, werden wir merken, wenn wir uns über das Thema Erwählung und Auserwählung Israels beschäftigen. Also, wir nehmen einen Blick hinter die Kulissen von Gottes Handeln und ich bringe einen ersten Text aus den Propheten. Da heißt es in Jesaja 11, 6. Jahrhundert vor Christus, und er, Gott, wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten.
Nur mal ein Beispieltext, von denen haben wir viel im Alten Testament. Die Texte sagen übereinstimmend, Gott hat ein Zeichen aufgerichtet. Für wen? Für die Nationen. Wer ist das?
Ein Land,
ja, ganz viele Länder, alle Länder außerhalb von Israel, das sind wir, die Heiden, könnte man im Neuen Testament sagen. Die Nationen, Menschen aus den Völkern, alle Nichtjuden, die weltweiten Nationen. Warum hat er, und er hat, wird den Nationen, was wird er machen? Ein Feldzeichen aufrichten. Heute würde man ein Banner sagen, eine Flagge. Das markiert etwas. Wie bei einem Slalomrennen, da geht's lang. Er hat ein Feldzeichen aufgerichtet, eine Flagge. Und genau das hat Gott mit Israel gemacht. Gott erwählt Israel. Das heißt eben jetzt nicht, dass Israel irgendwas Abgehobenes, Besseres wäre. Nein, er hat einfach mal ein Volk ausgewählt, um den anderen Völkern der Welt an diesem Volk etwas deutlich zu machen. Wie mein Vater diesen alten Schuh. Ihr Lieben, auserwählt sein, das kann ja auch eine Bürde sein, oder? Würdest du gerne mit Israel tauschen? Also wir Deutschen, an uns kann die Welt doch genesen, oder? Hat irgendjemand mal gesagt. Und wir wissen ja, wo wir gelandet sind. Ja? Möchtest du dich mit deiner Familie hier in der Bibel wiederfinden, dass du von deinem Opa und Uropa lesen kannst, dass der ein Lügner war und der ein Ehebrecher und der weiß ich was gemacht hat, der seinen Bruder umgebracht hat und so weiter? Möchtest du das? Und in aller Welt wird darüber gepredigt? Nein. Gut. Aber das hat Gott mit Israel gemacht. Darf er das? Ja. Ja, hat er Israel nicht gefragt. Ja. Und dann hat er anhand dieses Volkes einiges beispielhaft erklärt. Und wir müssen aufpassen, wenn es zu diesem Wort Erwählung kommt, dass wir das nicht irgendwie anders füllen, als es gemeint ist. Und der Teufel versucht das permanent auserwählt falsch zu füllen. Es kommt zu katastrophalen Ergebnissen. Übrigens noch ein geografisches Detail. Angenommen, du wärst Gott und du willst an einem Volk mal deutlich machen, wie du so bist. Welches Volk würdest du auserwählen? Ja? Schaut mal, da heißt es in Hesekiel 5, er hat ein Volk auserwählt. Wir kommen richtig ins Hirn von Gott. Warum hat er das gemacht? Was mitten unter den Nationen wohnt. Probiert mal Israel geografisch zuzuordnen. Ist das jetzt ein afrikanischer Kontinent oder ein europäischer oder asiatisch? Ich weiß, ja?
Ich glaube, das ist afrikanisch.
Ja, darüber können wir dann ein bisschen streiten. Ich weiß auf jeden Fall, er ist nicht amerikanisch. Ja? Und weil er so liegt, wie er liegt, sind durch dieses Land so viele Handelsstraßen damals durchgezogen. Und von daher ist der Ort, wo Gott sich gezeigt hat, wir nennen das ja auch Offenbarung Gottes, genau an einem Schnittkreuz, an einem Drehkreuz der Nationen, wo die Botschaft weitergegangen ist. Hättest du Norwegen ausgewählt? Ja, Norwegen ist wunderschön. Da hinten im Block habe ich jemanden getroffen, der war in Norwegen. Ja, aber da fahren so viele Touristen mit ihrem Schiff rein, winken, machen ein Bild und dann fahren sie wieder raus. Ich will ja keinem Norweger zu nahe treten. Aber was in Norwegen passiert, verstehst du? Naja. Norwegen ist wunderschön. Ja, aber denkt an den Schuh. Ja. Okay, Gott wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten. Interessant ist, dass diese Ergänzung, das ist nicht nur alttestamentlich, Paulus baut darauf im Neuen Testament auf, im 1. Korinther 10 schreibt er, diese Dinge, da geht's im Kontext um Israel, diese Dinge aber sind als Vorbilder für wen geschehen? Für uns, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Ja? Wenn wir den Kontext lesen, diese Dinge meint Gottes Handeln mit dem Volk. Diese Dinge, Gottes Handeln mit dem Volk und ihre Reaktion darauf, sind geschehen als Vorbilder oder als Feldzeichen für uns, als Hilfe. Und Israel wird dort als negatives Vorbild genannt. Sie haben versagt. Und wenn wir das verstehen, merken wir, dass da wirklich eine Hilfe drin liegt. Wir müssen nicht die gleichen Fehler machen, weil wir haben die gleichen Probleme und wir haben die gleichen Anlagen. Wir sind im Herzen genauso wie das Volk Israel. Genauso wie dieser stinkende Schuh. Oder schöne Schuh. Je nachdem. Ja. Und dann verstehen wir auch, dass diese Erwählung Israels für Israel selber gar nicht so einfach ist. Spannend, oder? Schaut mal, ich gebe noch einen Text weiter, wo das so richtig zum Ausdruck kommt, warum Gott erwählt hat. Denn ihr seid ein heiliges Volk, schreibt Mose. Ja, sagt Gott dem Mose, und er schreibt es auf in 5. Mose 7. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Wow. Ja. Heilig hier, ihr seid ein heiliges Volk. Heilig heißt, die sind nicht heilig in sich, sondern ausgesondert zu etwas, was heilig ist. Ja. Es gab damals im Tempel auch heilige Geräte. Die waren nicht heiliger als die anderen. Nur der Zweck, zu dem sie bestimmt war, hat sie heilig gemacht. Und die durften nur zu diesem Zweck benutzt werden. Das Gold oder das Silber war genauso golden wie das andere Gold. Aber weil Gott es berufen hat für diesen Zweck, deshalb hat er es heilig gemacht, auserwählt. Also nicht heilig in sich, ich heilig, du unheilig. Ja. Und jetzt kommt's. Jetzt passt auf, was jetzt kommt. Jetzt kommt seine Motivation. Das hat er also nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt, ihr Juden, als die anderen Völker. Denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Interessant, oder? Wie schwach dieses Volk ist. Es liegt in einem besonders geografischen Brennpunkt mit großen Völkern um Israel herum. Könnte es sein, dass Gott Israel, dieses kleine Volk, auserwählt hat, dieses Schwache, um an ihm seine Herrlichkeit zu zeigen, dass es nicht um Israel geht, sondern um Gott? Ja? Könnte es sein, dass er Israel gerade wegen der Schwäche Israels auserwählt hat? Und nicht um Israel groß zu machen, sondern sich selbst. Und jetzt kommt's, lest es mal selber. Da steht im Wort Gottes die Motivation Gottes für sein Handeln. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt. Und das müssen wir immer wieder bedenken, aus Liebe. Wenn du in deinem Herzen merkst, dass du, warum auch immer, irgendwelche Vorbehalte gegen dieses Volk, konkrete Menschen hast, vielleicht kennst du auch jemanden, dann setz dich mal hin, denk an diese Menschen und lies diese Worte. Und lies diese Worte und segne diese Menschen. Schau dir die Menschen genau an und bring deine Emotionen vor Gott. Und rede mit ihm über diese Emotionen. Bleib im Gespräch, dass er sich nicht verselbstständigt. Aus Liebe hat er sich euch zugewandt. Es geht kein Mensch über diese Erde, für den dieses nicht gelten würde heute Morgen. Es gilt auch für dich. Warum liebt Gott dieses Volk so sehr? Weil sie so liebenswürdig sind? Weil sie toll sind? 2 Kapitel später gibt er uns noch mehr Einblick in sein Herz. Und er sprach zu mir und sagte, ich habe dieses Volk gesehen und weiß jetzt. War ein bisschen nachlässig, als er Israel auserwählt hat. Nein, er hat genau hingeguckt. Ich habe dieses Volk gesehen und ich weiß jetzt. Ja, was weiß jetzt, als er Israel gesehen hat? Und das, was jetzt kommt, ist in keinster Form antisemitisch gemeint, dass mir das bloß keiner falsch hört. Das könnte man auch anders gebrauchen. Das ist mir weit entfernt, ja. Aber ganz vorsichtig, aber das steht im Wort Gottes. Was hat Gott gesehen? Dass sie sich immer wieder gegen mich auflehnen. Immer wieder gegen mich auflehnen. Also es ist Liebe, die zu sich selber sagt, ja, dieses Volk lehnt sich immer wieder gegen mich auf. Ich weiß das, ich habe das gesehen und deshalb erwähle ich es. Es ist mein Augapfel.
um an ihnen meine Liebe deutlich zu machen. Es wird an Israel die Barmherzigkeit und die Güte und die Gnade Gottes deutlich. Als Vorbild, damit wir erkennen, wie sehr ich geliebt bin, wie sehr du geliebt bist. Und das ist kein Grund zu Neid, weil in Christus sind wir alle sündiger, als wir je geglaubt haben. Aber in Christus sind wir auch gleichzeitig mehr geliebt, als wir je zu hoffen gewagt haben, egal aus welcher Nation du kommst. Hier im Urtext, wenn man den untersucht, dann steht für dieses Auflehnen, immer wieder Auflehnen, steht ein halsstarriges Volk. Ich zeige euch mal, ein halsstarriges Volk. Also halsstarr. Ein halsstarriges Volk. Stur, starr. Ja, halsstark, mit steifem Hals. Das immer wieder durch diese Brille sehen, daran wird Gottes Liebe deutlich. Wenn wir heute Israel sehen, wie es von Gott nach Israel gesammelt wird, dann geht es nicht darum, oh, sind das die Dollen? Nein, das sind Menschen wie wir. Und deshalb machen die Fehler wie wir. Es geht darum, dass wir Gott sehen, er führt. Er führt und ihn anbeten. Weil irgendwann ist auch das Halsstarrige müde und fragt und bittet um Hilfe und darauf arbeitet Gott zu. Und so ist Israel ein Bild für uns alle. Für uns alle. Letzter Text, der das aufgreift. Und dann komme ich zur Anwendung. Noch ein Text. Schaut mal. Jeremia. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich, Israel, geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt, schreibt Jeremia. Das ist uns vielleicht schon zu vertraut. Luther schreibt, ich habe dich je und je und je und je geliebt. Ja, es ist Gottes Entscheidung immer wieder neu. Und genau das vermittelt Gott uns dann auch im Neuen Bund, im Neuen Testament. Ich habe dich schon immer geliebt und deshalb bin ich ans Kreuz gegangen für dich, um nicht länger ohne dich leben zu müssen. Und da kann ich tatsächlich von der Kulisse Israel als auserwähltes Volk lernen, was Gottes Liebe ist, seine enorme Geduld. Schau, da heißt es weiter in diesem Text, Israel, und so geht es uns ja auch so, wie Iris eben gesagt hat, manchmal erleben wir Situationen und wir denken, so wie Israel, ja Zion klagt hier, Jerusalem, ach, der Herr hat mich im Stich gelassen. Er hat mich längst vergessen. Kennst du diese Gedanken? Es gibt Situationen, dann nimmt uns dieses Gefühl der Liebe weg und wir haben nur noch das Wort. Und es ist dann wichtig, wie Israel vor Gott zu kommen. Ach Herr, du hast mich ja schon längst vergessen. An Totenbetten, an Krankenbetten, geklagt. Genau wie wir, die wir Jesus nachfolgen, können wir von Israel lernen. Und schaut, was Gott Israel sagt. Und das sagt er auch uns. Doch Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Rhetorische Frage. Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Nein. Und selbst wenn sie es vergessen würde als Mensch, ich vergesse dich niemals. Das haben wir eben ja auch so stark gesungen. Nimm doch diesen Satz mit für dich. Gott sagt dir, ich vergesse dich niemals. Und in diesem Text hier, da gibt es so viel Grund, könnte man jetzt fragen, ja, aber das war ja wieder für Israel, das ist ja alttestamentlich. Warum nimmst du das auf? Ich bin ja nicht Israel, ich bin ja die Nation, ich bin ja Heide, ich bin ja nicht Jude. Schon damals im Alten Testament zeigt Gott mir, dass ich diese Verse durch Jesus auch für mich persönlich nehmen kann. Guckt mal, wenn wir die Exegese hier machen. Unauslöschlich habe ich deinen Namen, wie ist dein Name? Kennst du? Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Deine Mauern habe ich ständig vor Augen. Ich weiß nicht, was deine Mauer heute Morgen ist. Das Schwere in deinem Leben. Aber ich weiß, dass Gott dich, deinen Namen vor Augen hat. hat sich in seine Hände geschrieben. War in den Händen Jesu? Da war die Nägel, da war der Schuldschein und da ist dein Name. Und als die Nägel da durchgetrieben wurden, ist dein Name damit eingebrannt worden. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe deinen Namen immer vor Augen. Ständig. Und das alles nehme ich für mich. Und zwar in den Punkten, wo ich wirklich versagt habe, genau wie Israel. Wo ich halsstarrig bin, wie Israel. Wo ich das Gefühl habe, Gott hat mich vergessen, wie Israel. Dann nehme ich diesen Text und ich schreibe ihn mir auf und ich trage ihn bei mir an meinem Herzen. Ich werde dich nie vergessen. Und diese Worte ist die Wahrheit und sie sollen durch mein Herz hinein, weil er die Wahrheit ist und die gefühlte Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Christus ist bei uns. Ich möchte dich kurz fragen, was macht dieser Text mit dir? Was macht dieses Wort Gottes mit dir heute Morgen? Lass es mal an dich ran. Darf Christus dir mal nahe kommen durch seinen Geist und dir das jetzt zusprechen, wo nicht meine Worte, sondern der Geist Gottes dir das selber sagen möchte. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe deinen Namen in meine Hände geschrieben. Du bist mir immer vor Augen. Ich will nicht länger ohne dich leben. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Wir sind alle immens gefordert in dieser Zeit. Der Alltag ist komplex und herausfordernd und es braucht viel Komplexitätsmanagement. Ich habe mich in den letzten Wochen auch mit beschäftigt, Komplexitätsmanagement. Und denke nicht, dass wenn du älter wirst und im Pflegeheim vielleicht bist, dass es einfacher wird. Es wird nicht alles immer einfacher. Es wird komplizierter. Und mittendrin in den Herausforderungen deines Lebens zu wissen, stopp, ich bin geliebt. Stopp, ich bin geliebt. Es gab eine Situation in den letzten Wochen, hat mich sehr betroffen. Es klingelte an der Tür, stand ein Somali vor mir. Ich dachte erst, er will Geld haben. Nein, er wollte kein Geld haben. Er wollte, dass ich ihm einen Termin beim Augenarzt mache, weil sein anderer Augenarzt ihm gesagt hatte, dass er blind werden wird. So habe ich es verstanden. Und er kam aus irgendeinem Haldersleben oder Fallersleben oder keine Ahnung, Fallersleben gibt es ist ein anderer. Ja, nee, im Osten. So. Da gibt es also diese ganzen Lebendörfer da. Ne? Und er war traumatisiert und er hatte negative Erfahrungen gemacht, hatte richtig Angst, in eine deutsche Stadt zurückzugehen, weil sie ihn gejagt hatten. Und er wollte von mir einfach nur, dass ich einen Termin bei einem Augenarzttermin machen. Und dieses Erlebnis, ich habe eine Stunde mit ihm geredet, haben gebetet, er ist Christ, mich tief bewegt, auch solche Verse in meiner guten Realität. Das sind so schwere Situationen in unserem Land. Und ich möchte dir für deine Sommerferien, jetzt wenn es in Ferien geht oder du gerade in Ferien bist, sehr großen Mut machen. Egal wo du hinfährst, egal wie viele Kilometer du machst oder ob du zu Hause bleibst, lass die Projekte, lass die Kilometer, fahr auch mal rechts ran und komm mal runter in der Gegenwart Gottes und tank zuerst bei ihm auf. Und fahr nicht vor ihm weg, sondern fahr zu ihm hin. Nimm solche Texte mit an den Strand oder auf die höchsten Gipfel, auf die ihr rauf wollt. Und gerade dann, wenn du auch denkst, boah, mich erreicht Gott nicht, ich habe so Fehler gemacht oder so Schweres. Genau da, wie Israel, das Kleinste unter den Nationen. Genau dann ist Gott da. Dann läuft er zur Hochform auf, um dich zu trösten. Das ist seine Kernkompetenz. Weil Gott barmherzig ist und geduldig und gnädig. Aus Liebe, nicht weil du so toll wärst. Jesus sagte über Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen, aber du hast nicht gewollt. Und könnte das auch für dich gelten? Gott will dich trösten, aber du willst nicht. Nein. Halsstarrig. Nein. Lass mal auf. Werd mal locker. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir den einen oder anderen hier unter uns und das wäre ja auch nicht unnormal. Wir merken, die globale Weltszene, bei der nimmt das Weinen zu, oder? dass der Planet plötzlich aus dem Ruder läuft, ist auch ein Wein Gottes an dieser Seite. Dann nimm diesen Vers mit. Nimm diesen Vers mit. Ich werde dich nie vergessen. Übrigens sind wir jetzt wieder an dem Punkt, der für mich einfach dazugehört, wenn wir über Israel lesen. All das gilt für die Juden und das gilt für die Muslime und das gilt für die Buddhisten in Christus. Sie sind eingeladen, zu Christus zu kommen, umzukehren und Christus anzunehmen. Gott liebt alle Menschen. Und das sind zuerst einmal Menschen und nicht fanatische Anhänger. Da gibt's ganz liebenswürdige Menschen, habe ich kennengelernt. Suchet Frieden, das ist unser Auftrag. Suchet Frieden mit jedermann, nicht den Hass. Das war die erste Kulisse. Auserwähltes Volk, das heilige Volk, das ist eine enorme Last, eine Herausforderung. Und ihr wisst ja, als neutestamentliche Gemeinde sind wir jetzt das heilige Volk. Auserwählt, um den Nationen, den Christus deutlich zu machen. Und die Nationen sollen an uns sehen, was es bedeutet, geliebt zu sein und von Gott erwählt zu sein. Viel Spaß. Ich habe noch 5 Minuten, die nehme ich. Zweite Szene, jetzt ganz machen wir einen Break. Vorne steht drauf Archäologie. Was steht hinter der Kulisse? Archäologie. Ja. Was ist Archäologie? Ja, bei der Archäologie hole ich etwas aus dem Boden, lange verschüttet, lebe hier, und ich bringe die Geschichte zusammen, die Vergangenheit mit der Gegenwart zusammen und erkläre die Gegenwart. Und plötzlich berührt sie meine Geschichte. Und ich merke dann, das hier ist nicht ein Geschichtlein, ja, ein Märchen, eine Historie, sondern eine Historie. Und natürlich ist Israel die Kulisse, wo ganz viel verborgen unter der Erde liegt. Ja? Weil einfach da so viel passiert ist an diesem kleinen Stück Land. Wenn wir es denn sehen und deuten. Ach so, wahrnehmen. Ich starte mit einem kleinen Text aus dem 2. Petrusbrief. Der Petrus, der jetzt zu Wort kommt, der ist mittlerweile schon älter geworden, der ist kurz vor seinem Tod. Und da schreibt er den 2. Petrusbrief. Petrus hatte übrigens auch sehr geweint über sich selbst, weil er gemerkt hat, was er alles verbockt hat. Und dann kam Jesus, hat ihn getröstet, egal. Und guckte mal, warum er das schreibt. Er schreibt kurz vor seinem Lebensende. Deswegen sorge ich mit diesem Brief dafür, dass ihr euch das alles auch nach meinem Tod in Erinnerung rufen könnt. Okay, er will Vorsorge. Hier ordnet jemand sein Haus und er weiß, ich bin Apostel, ich muss dafür sorgen, dass die nachfolgenden Generationen wissen, was passiert ist. Und jetzt schreibt er von seinen Begegnungen. Schaut. Denn wir haben euch doch keine schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Erscheinen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir seine herrliche Größe ja selbst gesehen. Und genau das bietet uns die Archäologie heute. Anfassen, die Steine fühlen, auf denen Christus gegangen ist, bis heute. Ich mache einen kleinen Abstecher mit uns. Vielleicht geht ihr für die jetzt, die gerne im Sommer ins Museum gehen, und ich gehe mit euch ein bisschen ins Museum und zu den Steinen Israels. Ja? Guckt mal, hier habe ich euch eine alte Rekonstruktion von Jerusalem zur Zeit Jesu mitgebracht. Kann man nicht so ganz gut sehen, sehe ich schon. Das ist eine gezeichnete Rekonstruktion. Und ich möchte, dass wir uns heute Nachmittag zum Kaffee mal da oben treffen. Okay? Ja, und wir sitzen genau hier oben auf dem Ölberg und wir schauen hinab über das Kitron-Tal, da sitzen wir, schauen über das Kitron-Tal und schauen uns diesen Tempel auf Jerusalem an. Und ein Text, der genau dort gespielt hat, ist Matthäus 24,3, über den denken wir heute Nachmittag mal nach. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Was sagt er dort? Genau an diesem Platz hat er gesessen, hat sich das mal angeguckt. Was hat er gesagt? Das alles beeindruckt euch sehr, nicht wahr? Sagt Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und im Kapitel vorher steht das mit Jerusalem, Jerusalem, wo er da sitzt und über Jerusalem weint, weil er weiß, was kommt. Er hat die prophetische Sicht und er weiß auch, was mit dieser Erde geschehen wird. Und er lädt ein zur Umkehr. Wie damals. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt.
Und dann wissen wir aus 2019 natürlich, was dann 70 nach Christus passiert ist. Völlig blatt. Völlig blatt. Die Archäologie bestätigt die Bibel. Und es hilft mir, dieses Wort zu glauben, dass wir keinen leeren Phrasen gefolgt sind, sondern dem lebendigen Gott. Und wenn wir heute da sitzen würden, heute Nachmittag oder gegen Abend, dann sehen wir dann dieses Bild. Es ist monumental beleuchtet, sieht wunderbar aus, ja. Wow, das musst du auf Instagram stellen, wenn du da bist, ja, da musst du hin. Heute gehen die Leute nur dahin, um Bilder zu machen. Und was ihr dort beleuchtet seht, ist nicht der Tempel von damals. Das ist der Felsendom. Ja, der gehört den Muslimen heute. Ja. Und wenn ich das sehe, muss ich einfach innehalten und denken, so wahr ist Gottes Wort. Gott, du bist noch nicht fertig. Ich bin gespannt, was du mit dem Felsendom machst. In Frieden. In Frieden. Und wenn wir mit Jesus da gesessen hätten, hätten wir damals nie gedacht, dass man das alles mal abbrechen würde. Und nur 30 Jahre später ist es passiert. Ja. Ich nehme euch noch auf einen anderen kleinen Ausflug hier. Wenn wir schon mal in Israel sind, gehen wir auch mal dahin. Ja, der startet hier. Das ist heute dieser kleine Ort. Da ist die Klagemauer heute. Ja. Und schaut mal, man hat jahrelang den Teich Siloa gesucht und den hat man gefunden. Der fließt, der floss hier runter. Da war die Gihonquelle und das floss hier runter. Und hier unten war der Teich Siloa. Was ist daran so enorm? Bis 2004, bis 2008 dachte man, das sei eine Erfindung. Den hätte es gar nicht gegeben, weil man ihn archäologisch noch nicht gefunden hatte. Und zwischen 2004 und 2008 wurde das ausgegraben. Zufällig bei Straßenarbeiten hatte man das gefunden. Die waren entsetzt, die wollten ihre Straße bauen. Nein, wurde wieder alles eingeschraubt. Und heute kennt man den Weg, den das Wasser geflossen ist. Man kennt die Quelle, man kann diesen ganzen Weg gehen. Schade, das ist jetzt der Beamer. Wir brauchen einen neuen Beamer. Nein, das sind die, da kann man durchgehen, unterirdisch, über diese Stufen. Ja, diese Stufen hier kann man alles nachvollziehen. Die sind ursprüngliche Stufen. Das ist restauriert worden. Das sind ursprüngliche Stufen. Über die sind die Menschen damals gegangen. Und wenn wir Johannes 9 lesen, vom Teich Siloa, da wo Jesus gewesen ist, dann merken wir, wow, ja, den ganzen Wasser. Diesen Tunnel kann man durchgehen. Und die Bibel zeigt, oder die Archäologie zeigt, je mehr wir graben, desto mehr bestätigt sich die Bibel. Ja, ihr wisst, Israel ist der Archäologe, der explosivste Quadratmeter dieser Erde. Wenn die Juden graben, dann protestieren die Palästinenser, die Muslime. Wenn die Muslime graben, dann haben die Juden Angst, dass ihre Heiligtümer kaputt gemacht werden. Und es ist ja hochexplosiv, diese Quadratmeter. Kann man nicht alles so machen. Je mehr wir graben, je mehr bestätigt die Archäologie die Bibel. Aber um zum Schluss zu kommen, die Archäologie kann dir keinen Glauben abnehmen. Ich kann dir diese ganzen Geschichten erklären, ich kann dir die Historizität erklären, aber ob es zum Glauben kommt, dass du dein Vertrauen darauf setzt, das muss der Heilige Geist machen, der an dein Herz klopft und der dich einlädt. Ja. Hier im Alten Testament, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, höre ich auf. Das hat mich diese Woche sehr getröstet beim Tod meines Vaters, als ich diese Bilder gesehen habe, Lazarus Grab und dieses Wissen, dass Jesus Lazarus herausgerufen hat, komm mal raus. Ja, und dass Jesus Lazarus auferweckt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nicht sterben, glaubst du das? Da bin ich gefordert, meine Antwort zu geben. Und ich habe ihm, ja, mein Vater war Christ und ich freue mich, dass ich weiß. Und ich habe hier einen Ort und da ist das geschehen, wo diese Worte gesagt wurden. Da ist es geschehen. Dachte ich, wie so ein Augenblinzeln. Das war jetzt nur für mich. Ich mache Schluss. Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es nie vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Deine Mauern habe ich ständig vor Augen. Das gilt dir. Und für alle, die in ihrem Herzen merken in diesen Tagen, das sind antisemitische Gedanken. Und wir müssen bekennen, das ist menschlich, Aggressionen zu haben.
Wir müssen sie einfangen durch den Geist Gottes, zum Kreuz bringen. Wegen diesem Erwähltsein oder wegen diesem scheinbaren Argons. Ich hoffe, ich habe euch klar gemacht, dafür gibt es keinen Grund. In Christus sind wir genauso erwählt, wie jeder einzelne Mensch dieser Erde, egal welche Hautfarbe er hat. Wisst ihr, ich bin gerne Deutscher und Christus hat meine Identität als Deutscher auch geheilt. Und ich hoffe, du kannst, egal welche Nation du bist, ob du Amerikaner bist oder Norweger oder Italiener oder Iraner oder Afghane oder Schwabe, ja. Keiner ist erhöht über die Völker. Gott hat uns jedem Volk seinen Platz und seinem Herzen gegeben. Wir sind nicht überordnet, wir sind auch nicht unterordnet, sondern wir sind eingeordnet unter die Völker. Und wir funktionieren am besten, wenn jede seine Stärke spielt. Wir wollen zum Schluss dieses Lied singen, als ein prophetisches Ausdruck auch in unser Land und zu uns selbst. Diese Identität, weißt du, wer du bist? Und wenn du nicht weißt, wer du bist, in Christus bist du geliebtes Kind. Lass uns aufstehen und dieses Lied singen zum Schluss als Bekenntnis. Ich weiß, wer ich bin.